Langsam legt Abraham einen Stein auf den anderen. Er ist ein alter Mann, aber nicht nur das allein lässt ihn diesen Altar bedächtig bauen. Er hat in seinem Leben ja schon einige Altäre gebaut. Das waren meistens Dankaltäre, manchmal auch Gedenkstätten an besonderen Orten. Aber so einen hat er noch nicht gebaut. Ein Opferaltar, auf dem er seinen Sohn opfern soll. Das ist doch krass, was da von ihm verlangt wird. Das ist doch noch krasser, als wenn ein Vater für sein Kind ein Grab ausheben muss, wenn er selber sogar den Sohn darbringen soll. Ich kann mich erinnern, ich werde es nie vergessen, meine erste Beerdigung, die ich gehalten habe, das war in Paraguay. Das war eine Familie, die ihren Sohn verloren hat, einen 16-Jährigen, die stand am Grab und konnte eigentlich gar nicht mehr richtig stehen. Da konnte man sehen, was es mit Eltern macht, wenn sie ihr Kind verlieren. Die haben tatsächlich das Grab selber ausgehoben. Und ich wusste noch, dass der Vater und ich die Mutter halten mussten, weil die gar nicht mehr stehen konnten, weil der Schmerz so groß war. Und genau das verlangt Gott jetzt von Abraham, sogar noch mehr. Er soll ein Altar bauen, auf dem er ihn opfern soll. Abraham schichtet die Steine auf. Und wenn man diese Geschichte liest, also ich jedenfalls, dann spürt man auch heute noch, wie hart, wie brutal diese Herausforderung ist, die ihm da gestellt ist. Da wehrt sich was in einem, vielleicht empört sich auch was in einem gegen diese Geschichte. Geht vielen so, dass sie gegen diese Geschichte irgendwie ein bisschen so ein Aber haben. Wie kann man sowas von einem Vater verlangen, der sein Kind liebt? Wie kann man das machen? Also ganz generell Menschenopfer zu fordern, da muss man sich doch drüber empören. Das geht doch nicht. Klar, es war damals in manchen Völkern um Israel herum durchaus üblich und auch normal, dass den Göttern Menschen dargebracht worden sind als Opfer, aber es war doch damals schon abscheulich, das zu tun. Das kann man doch nicht einfach so akzeptieren, sagen wir aus heutiger Sicht, aus unserer aufgeklärten und zivilisierten Welt. Und dann bereite ich mich auf diese Predigt vor und lese so ein bisschen, was passiert in unserer aufgeklärten und zivilisierten Welt und sehe Bilder von Eltern, die ihre Kinder in Kriege ziehen lassen, im Wissen, dass die vielleicht dort ihr Leben lassen werden. Zumindest verlangt man von ihnen die Bereitschaft, dass sie für ihr Land, für diesen Krieg, für den sie da ins Gefecht gehen, ihr Leben hergeben. Menschenopfer, da sind wir gar nicht so arg weit von dem entfernt, was damals von Abraham gefordert worden ist. Heute fordern Kriege Menschenopfer oder die Machthaber, die Kriegstreiber, die für ihre Interessen, für ihre Ideologien Menschen ins Feld schicken. Und Eltern stehen daneben und müssen sie gehen lassen. Das ist doch unmenschlich und brutal, und es passiert heute. Und dann klicke ich ein bisschen weiter und dann lese ich, dass vor 2 Wochen die französische Regierung entschieden hat, dass man ein Recht auf Abtreibung jetzt als Grundrecht in der Verfassung verankern soll und dass das in Deutschland auch gefordert wird. Und ich habe das im Hinterkopf mit den Menschenopfern und denke mir, ja, Leben von Kindern, die Ideologien geopfert werden, sind wir auch gar nicht so arg weit weg. Und das kann man dann schön bemänteln unter diesem schönen Label Selbstbestimmung, da klingt es ganz fein, dann empört sich keiner mehr drüber. Ganz im Gegenteil, es wird sogar gefeiert als Fortschritt, als zivilisatorische Errungenschaft, aber ich frage mich, wenn das die zivilisatorische Errungenschaft sein soll, dann sind wir den Völkern damals um Abraham herum, bei denen Menschenopfer normal waren, schon erschreckend nahe gekommen. Solche Gedanken begleiten mich, wenn ich diesen Text lese und mich vorbereite. Zum Glück löst dieser Text Empörung aus, denke ich mir, denn man kann es doch nicht einfach so schlucken, was da passiert. Die Bereitschaft, ein Kind zu opfern, das ist doch unmenschlich, ganz egal, ob es heute Kriege tun oder damals die heidnischen Opferrituale getan haben. Und ganz besonders laut schreit diese Empörung in mir, wenn ich diese Geschichte lese, weil nämlich Gott diese Forderung stellt. Wie kann denn Gott das tun, der doch eigentlich die Menschenopfer gerade nicht will, der sich dagegen stellt? Wie kann er das von Abraham verlangen? Überall sonst in der Bibel finden wir, dass Gott es ablehnt. Was sagt es denn über Gott, wenn er jetzt von Abraham sowas verlangt? Frage ich mich. Und ich frage mich weiter, warum wehrt sich der Abraham eigentlich nicht? Warum diskutiert er nicht wenigstens mit Gott? So wie er es 3-4 Kapitel vorher gemacht hat, als es um die Stadt Sodom ging und um die Gerechten, die darin leben. Ihr kennt diese Geschichte, da sagte Abraham zu Gott, naja, wenn es doch nur 50 Gerechte gibt, dann verschont doch Sodom. Und dann, wenn es nur 45 sind, und dann geht es immer weiter. Und er handelt mit Gott raus, dass er am Schluss diese Stadt doch verschonen soll, wenn er nur 10 Gerechte findet. Er setzt sich ein für die Gerechten in dieser ungerechten Stadt. Und jetzt, wo es um seinen Sohn geht, macht er irgendwie gar nichts. Er reagiert gar nicht so richtig, er diskutiert nicht. Er steht früh morgens auf, hackt Holz, packt seine Sachen und macht sich auf den Weg. Das ist doch erstaunlich. Höchst erstaunlich. Vielleicht verstehen wir ein bisschen diese Geschichte. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, denn diese Geschichte hat auch eine Vorgeschichte und die hilft vielleicht ein bisschen beim Verständnis. ein Kapitel vorher, 1. Mose 21, braucht ihr nicht alles durchlesen, ich erzähle es euch ein bisschen, da wird uns erzählt, wie Sarah, die Frau von Abraham, sich ärgert. Bei einem Fest hat sie nämlich gesehen, wie ihr Sohn Isaac erdulden hat müssen, dass der ältere Halbbruder Ismael, ihr erinnert euch vielleicht, das ist der Sohn von der Magd Hagar, der hat sich über Isaac lustig gemacht. Und da war doch schon mal was mit der Hagar und der Sarah. Ja? Als die schwanger geworden ist, hat sie sich auch über ihre Herrin erhoben. Damals hat sie Abraham weggeschickt in die Wüste. Ihr erinnert euch vielleicht an die letztjährige Jahreslosung, wo sie ihn erfährt, du bist ein Gott, der mich sieht. Jetzt kommt die Sarah und sagt zum Abraham, das geht doch nicht, dass der Ismael, mittlerweile schon älter geworden, dass er den Isaac so ärgert, schickt die Hagar weg in die Wüste. Und dann steht da, dass das dem Abraham gar nicht passt, weil der Ismael ja auch sein Sohn ist. Er ist also dagegen. Und dann, Achtung, meldet sich Gott und sagt zu Abraham, das ist jetzt hier dick gedruckt, tu alles, was Sarah verlangt. Denn nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Hoppla. Gott stellt sich auf die Seite von Sarah. Isaak ist der Verheißungsträger und scheinbar ist für Gott dann okay, Ismael und Hagar in die Wüste zu schicken, in die Todeszone. Das findet Abraham nicht gut, aber er gehorcht. Er steht auch da in dieser Geschichte früh morgens auf, er gibt den beiden Proviant mit, schickt sie weg und dann geht es weiter in der Geschichte, dass die beiden tatsächlich in der Wüste fast verdursten, aber Hagar darf in der Wüste wieder erleben, dass Gott sie sieht und sie hinweist auf den Brunnen und sie durch diese Zeit führt, dass sie nicht allein sind in der Wüste. Diese Erfahrung bringt Abraham mit. Jetzt hat er gerade erst seinen einen Sohn weggeschickt, den Ismael, in die Wüste, dann meldet sich Gott schon wieder und fordert ihn auf, dass er nach Moria gehen soll, dass er dort auf dem Berg den Isaak opfert. Also die nächste Forderung, einen Sohn herzugeben, und auch hier gehorcht Abraham. Beides Mal gehorcht er, ohne Widerspruch. Warum mutet Gott Abraham so eine krasse Forderung zu, war unsere Frage. Und ich habe auf diese Frage eine zweiseitige Antwort. Und es ist wichtig heute, dass wir heute von zwei Seiten diese Geschichte verstehen. Von der einen Seite kann man die Geschichte so betrachten, dass die erste Antwort diese hier sein könnte. Gott vertraut darauf, dass Abraham auch diesmal treu ist. Gott vertraut darauf, er traut ihm zu, dass er nochmal gehorcht. Auch wenn es jetzt wirklich ans Eingemachte geht, dass seine Treue auch dann noch hält, wenn ihm das Wertvollste genommen wird. Sein anderer Sohn, den er liebt, hieß es da gerade in der Geschichte, ist ein bisschen wie später bei Hiob. Gott stellt Abraham auf die Probe. So hat die Geschichte, die wir gerade vorgelesen bekommen haben, auch begonnen. Gott prüft Abraham, seine Treue. Manchmal fühlt es sich in unserem Leben vielleicht auch so ähnlich an, als würde Gott unsere Treue prüfen. Würde uns auf die Probe stellen, ob wir zu ihm halten oder wie weit wir da gehen würden. Manche von uns bekommen ganz schön Schweres zu tragen in ihrem Leben, wo es gar nicht so leicht ist und gar nicht so selbstverständlich ist, dass man an Gott festhält, dass man ihm treu bleibt. Jedenfalls nicht so selbstverständlich, wie wenn alles leicht ist und man mit Segen übergossen wird und Gott der großzügige Beschenker ist. Dann ist es natürlich leicht, Gott die Treue zu halten. Aber dann, wenn einem was genommen wird oder wenn er von einem was verlangt, er der Forderer ist, dann ist es gar nicht so einfach, treu zu sein. Dann ist eine Entscheidung, ihm treu zu bleiben, eine Aufgabe, das durchzuhalten. Dann wird Glaubenstreue gefordert und geläutert. So beschreibt es der Petrusbrief mal. Und vielleicht ist das ja der Sinn von solchen Prüfungen, dass unsere Treue geläutert wird. Da heißt es, wie Gold durch Feuer geläutert wird, dass es danach noch wertvoller und reiner glänzt. Kann es sein, dass Gott uns prüft, dass wir danach noch was Reineres haben, was Wertvolleres als vorher, dass quasi durch diese Prüfungszeiten uns selber deutlich wird, wie wichtig diese Treue ist, die wir Gott gegenüber haben, wie wertvoll das ist für unser Leben. Kann es sein, dass wir deshalb Prüfungen ausgesetzt sind und eben nicht alles immer nur leicht und gut ist? Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon ganz konkret erlebt, solche Prüfungen, wo die Treue zu Gott echt auf die Probe gestellt worden ist. Vielleicht gerade, wenn man Menschen verloren hat, der einem lieb war. Oder wenn ein Traum geplatzt ist, wenn eine Beziehung zerbrochen ist oder auch andere persönliche Fragen den Zweifel irgendwie im Glauben nähren. Wenn man solche Dinge ertragen muss oder durchstehen muss, dann wünsche ich jedem Einzelnen, dass er dann rückblickend sagen kann, ja, diese Krise hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass ich Gott treu bleiben kann oder wie wichtig es ist, an Gott festzuhalten. Denn das können solche Krisen tatsächlich bewirken, dass man hinterher klarer hat oder mehr weiß, warum man, was der Glaube eigentlich, wie tragfähig der sein kann. Das kann tatsächlich wertvoll sein, im Nachhinein das aus solchen Prüfungen mitzunehmen. Kann es der Grund sein für solche Prüfungen, dass wir das klarer haben, reineres Gold, unser Glaube uns deutlicher vor Augen ist? Womöglich. Es gibt eine Stelle im Korintherbrief, die beschreibt dann noch ein bisschen, dass Gott keine Prüfung zulassen wird, die unsere Kräfte übersteigt. So heißt es in diesem Abschnitt, 1. Korinther 10. Und das ist was Wichtiges, wenn Gott uns prüft oder wenn wir unser Leben als Prüfung erfahren, dass wir das auch hören, dass wir wissen, ja, womöglich gibt es Prüfungen in unserem Leben, aber keine wird so groß sein, dass sie unsere Kräfte übersteigt, weil Gott unsere Grenzen kennt, weil er auch weiß, wo Grenzen sind. Aber wenn Eltern ihre Kinder verlieren und damit umgehen müssen oder an Gräbern von ihren Kindern stehen, dann fragt man sich schon mal, hast du da nicht übertrieben, Gott? War das nicht ein bisschen too much? Hast du hier die Grenze aus dem Blick verloren, des Tragbaren? Ist sowas nicht zu groß, um eine Prüfung zu sein, dafür, dass man nachher halt gestärkt daraus vorgeht? Manchmal geht man eben auch nicht gestärkt daraus hervor. War es nicht so auch bei Abraham? Der alte Abraham schichtet einen Stein auf den anderen, er baut diesen Altar, den Sohn nicht nur loszulassen, sondern den Sohn zu opfern, das hat Gott sonst von keinem gefordert seither. Nie mehr, zum Glück. Abraham hört diese Forderung und er ist treu. Und Gott schaut schweigend zu, wie er diesen Altar baut. Und irgendwann ist dieser Altar fertig. Und jetzt schildert unser Text in 1. Mose 22, so wie ein Hollywood-Film, wenn es auf den dramatischen Höhepunkt zugeht, haarklein und fast wie in Zeitlupe, was jetzt passiert. Ist ganz interessant, da kommt es erst, er schichtet Holz auf diesen Altar. Also Abraham macht weiter, Gott schaut schweigend zu. Wann ist er zufrieden, fragt man sich. Dann erfahren wir, Abraham fesselt den Isaak. Gott schweigt weiter. Dann legt er den Isaak auf den Altar. Gott schweigt immer noch. Dann streckt der Abraham seine Hand aus. Gott schweigt. Dann ergreift er das Messer und erst dann, im wirklich allerletzten Moment, ruft der Engel und hält ihn davon ab, das durchzuziehen. Also das ist wirklich, da ist die Grenze schon echt ausgelotet in dieser Geschichte. Arg viel weiter hätte er nicht gehen dürfen. Mehr Treuebeweis kann man eigentlich nicht fordern von Abraham. Mehr Treuebeweis geht gar nicht. Oder unsere Überschrift könnte man auch sagen, mehr Vertrauen Gottes in Abrahams Treue kann man eigentlich nicht sehen. Gott vertraut darauf, dass Abraham bis zuletzt, bis in den letzten Moment hinein treu ist. Das ist eine ganz schön krasse Prüfung, weil sie so weit geht. Das ist meiner Ansicht nach die eine Seite, wie man die Geschichte betrachten kann. Und so wird sie uns ja auch vorgestellt in 1. Mose 22. Gott prüft Abraham. Aber es wäre zu kurz, wenn wir jetzt nur von dieser Seite diese Geschichte angucken, denn dann würden wir aus dieser Geschichte für uns vielleicht maximal das mitnehmen, naja, wir müssen den Prüfungen auch irgendwie standhalten wie Abraham und vielleicht stark sein und bis zum Schluss irgendwie durchziehen. Das wäre aber gar nicht richtig und es wäre auch gar nicht gut für uns, glaube ich. Es geht nämlich nicht nur darum in dieser Geschichte, dass Abrahams Leistungsfähigkeit in Sachen Treue bis Ultimo geprüft wird, bis auf die Spitze getrieben wird, wie weit er gehen kann. Und es wäre fatal, wenn wir meinen, die Botschaft dieser Geschichte wäre, dass wir unsere Treue auch so trainieren müssen, dass wir bis zum letzten Moment durchhalten. Wenn du dir Abraham zum Vorbild nimmst aus dieser Geschichte, dann bitte nicht so, dass du dir nur diese trotzige Treue von ihm abschaust, die dir alles andere ausblendet, die alles Emotionale irgendwie wegzuschieben scheint, die so stoisch gehorcht. Es geht in unserer Geschichte nämlich noch um was Zweites. Es geht vor allem auch darum, worauf stellt eigentlich der Abraham seine Treue? Was ist der Grund dafür, dass er bis zum Schluss durchhalten kann und treu sein kann? Und das ist nicht seine eigene Kraft, das ist nicht seine eigene Stärke. Der Grund dafür, dass er treu sein kann, liegt nämlich in dem, was er in Gott sieht. In diesem Vers im Korintherbrief heißt es da am Ende von der zweiten Zeile mittendrin, Gott ist treu. Das ist wichtig auch für unsere Abraham-Geschichte, wenn wir die lesen. Es geht nämlich nicht nur um die Treue Abrahams, sondern es geht auch um die Treue Gottes in dieser Geschichte. Und deshalb möchte ich die andere Seite meiner Antwort unter den Titel stellen. Der klingt fast wie das Vers da oben, ist eigentlich fast genau das Gleiche, nur umgekehrt von den Personen. Abraham vertraut darauf, dass Gott treu ist. Abraham kann deshalb treu sein, weil er ein Vertrauen darauf hat, dass Gott treu sein wird, dass er zu seinem Wort steht, dass die Verheißung, die auf diesem Isaak liegt und die er schon so oft gehört hat, auch weiterhin gilt. Darauf vertraut Abraham und darauf baut er auch das, dass er so durchhalten und Treue zeigen kann. Jetzt sind wir wieder bei der Zusage, die Gott Abraham kurz vorher gegeben hat, als es darum ging, ob die Hagar in die Wüste gehen soll. Da sagt der Gott dem Abraham ja, Isaak ist der Sohn der Verheißung. Isaak ist der Sohn, nach dem deine Nachkommen benannt werden sollen. Das ist eine Verheißung, die hat Abraham so oder ähnlich schon oft gehört. Und hat am Anfang so seine Schwierigkeiten mit dieser Verheißung gehabt. Er hat immer gedacht, er muss ein bisschen nachhelfen. Deshalb hat er überhaupt mit der Hagar ja einen Sohn gezeugt. Er hat mehr und mehr aber gelernt, dass diese Verheißung gilt für Gott. Auch dann, wenn es gar nicht danach aussieht, dass es sich erfüllen würde. Das hat Abraham gelernt. Und das bringt Abraham mit in diese Geschichte. Er kann sich darauf verlassen, dass wenn Gott sein Wort gibt, dann gilt es. Dann wird er diese Verheißung auch erfüllen. Selbst wenn es sich überhaupt nicht so aussieht, als würde es erfüllen. Man kann sich darauf verlassen. Vertrauen auf Gottes Treue ist der Grund dafür, dass Abraham treu sein kann. Und diese Seite der Auslegung finde ich ganz wichtig von der Geschichte. Die finden wir auch schon innerhalb der Bibel. Das ist manchmal ganz nett, finde ich, wenn man schon sieht, wie man innerhalb der Bibel schon mit diesen Texten umgegangen ist. Und da finden wir im Neuen Testament schon Gedanken zu diesem alttestamentlichen Text von Isaak und Abraham. Und da finden wir eine Sichtweise auf diese Bibel, die wir nicht vergessen sollten, die wir nicht außer Acht lassen sollten, die uns hilft beim Verständnis. Hebräer 11 ist das, da wo es um die vielen Glaubenszeugen geht, Vorbilder, und da kommt der Abraham auch vor. Und jetzt achtet mal drauf, was da das Vorbildhafte in Abraham ist. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. War eigentlich gar nicht der einzige, gell, aber es war eben der noch da war. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Genau der gleiche Satz, den er vorher gehört hat, als die Hagar in die Wüste geschickt worden ist. Das ist diese Zusage, auf die er sich bezieht. Und obwohl er das gehört hatte, war er bereit, ihn zu opfern. Und jetzt kommt's. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Das Vorbildhafte an Abraham und seinem Glauben ist nicht, dass er was Stupide durchziehen kann, dass er blind vertraut und es irgendwie mit seiner eigenen Kraft schafft, bis zum Schluss durchzuhalten, sondern das Vorbildhafte ist, dass er sein Vertrauen darauf setzt, dass Gott sein Wort hält, dass Gott treu ist. Bis zuletzt. So sagt es uns der Hebräerbrief. Und diese Seite ist ganz wichtig für das Verständnis von unserer Geschichte. Dadurch werden uns auch Dinge klar, die vielleicht sonst in dieser Geschichte ein bisschen rätselhaft sind. Wir haben in der Geschichte vorher gehört, die eine Stelle, Vers 5, wo es darum geht, da sagt er, die Knechte sollen unten am Berg zurückbleiben. Und dann sagt er, der Abraham an der Stelle, ja, bleibt mit dem Esel hier, der Junge und ich, wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir zu euch zurück. Hätte Abraham gedacht, dass er seinen Sohn tatsächlich da oben opfern muss, wäre es eine glatte Lüge gewesen, denen zu sagen, wir kommen dann wieder zurück. Oder man könnte es ihm vielleicht gerade noch so durchgehen lassen, dass man sagt, naja, er wollte es halt vor den Ohren Isaaks nicht so sagen, was er davor hat. Trotzdem, wäre falsch gewesen. Wenn es aber so ist, dass Isaak auf die Treue Gottes vertraut hat, dass er seine Verheißung wahrmachen wird, dann versteht man diesen Satz vielleicht besser, dann war es nämlich keine Lüge. Dann war es ein Ausdruck seines Vertrauens. Zumindest schließt uns diese Deutung, diese Geschichte auf. Und genau drei Verse später passiert dasselbe nochmal, als der Isaak auf dem Weg auf den Berg sagt, naja, wir haben ja Feuer und wir haben Holz, aber wo ist eigentlich das Opfertier? Sagt der Abraham ja, Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. Es wäre auch gelogen gewesen, wenn er gedacht hätte, dass Isaak der ist, der da geopfert werden muss. Oder eben, Abraham hat es wirklich so gemeint und ist davon ausgegangen, dass Gott sich ein Opferlamm wählt. Merkt ihr, wie wichtig diese Sichtweise von dieser Geschichte ist und dass uns das vielleicht nochmal einen neuen Blick auf Abraham wirft, dass er eben nicht nur der ist, der es durchzieht bis zum Schluss aus eigener Kraft und eigener Treue, sondern dass das Vertrauen auf Gottes Treue zu seiner Verheißung ganz entscheidend sein kann. Das lässt ihn den Altar bauen, das lässt ihn das Holz darauf legen, das lässt ihn sogar noch das Messer in die Hand nehmen. Und dann, das ist ja das Kuriose hier an dieser Deutung von Hebräer 11, dass Hebräer 11 dem Abraham sogar zugetraut hätte, selbst wenn er es dann noch durchziehen hätte müssen und den Sohn hätte tatsächlich töten müssen, hätte Abraham noch darauf vertraut, dass er auch durch Tod und Auferstehung hindurch Gott seine Verheißung wahrmacht. Das ist schon ein ganz schönes Zutrauen, finde ich. Ist auch ein bisschen umstritten. Also finde ich schon interessant, dass man innerbiblisch das so regelt, dass der Hebräerbrief sagt, naja, der hätte es wahrscheinlich schon eben auch Auferstehung zugetraut. Sei mal dahingestellt, ob Abraham wirklich diese Dimension überhaupt schon im Blick hatte mit Tod und Auferstehung. Weiß man nicht genau, erfahren wir aus der Geschichte ja nicht. Aber unabhängig davon können wir heute dieses Vertrauen mit Recht haben, von dem der Hebräerbrief spricht. Denn viele, viele Jahre, nachdem der Isaak auf dem Berg Moria verschont worden ist und stattdessen ein Lamm, das Gott geschickt hat, an seiner Stelle geopfert worden ist, da wurde wieder einer auf Holz gelegt. Man sagt vielleicht, dass Moria sogar die Gegend bezeichnet, in der Jerusalem auch liegt. Es wird so vermutet. Dieses Mal ist dann Gott der Vater, der das dann tatsächlich von sich abverlangt, was er damals dem Abraham noch nicht abverlangt und zugemutet hat. Er gibt seinen Sohn als das Lamm, das stellvertretend am Kreuz stirbt. So wie das Lamm stellvertretend für Isaak gestorben ist, so stirbt Jesus als Lamm, als Opferlamm, stellvertretend für uns. Und jetzt geschieht tatsächlich das, was der Hebräerbrief da beschreibt. Dass Gott durch Tod hindurch und durch die Möglichkeit der Auferstehung seine Verheißung wahrmacht. Dass er sogar noch seinem Wort treu bleibt, als Jesus am Kreuz hängt und stirbt. Selbst da gilt Gottes Treue zu seiner Verheißung. Und darauf zu vertrauen, das ist das, was wir mitnehmen dürfen aus dieser Geschichte. Das ist das, was wir mitnehmen dürfen in die Prüfungen unseres Lebens. Dass Gott durch Tod noch und Auferstehung hindurch seinem Wort treu bleibt. Das ist das, was uns wertvoll werden kann, wenn uns das Leben vor Prüfungen stellt und wir sagen, oh je, reicht unsere Treue, halte ich das durch? Es geht nicht um unsere Kraft im Durchhalten, es geht darum, dass Gott seinem Wort, seiner Verheißung treu ist. Und darauf zu bauen, das ist das Wertvolle. Wenn man Gott das zutraut, dass er sogar durch Auferstehung hindurch seiner Verheißung treu bleibt, dann bekommt man einen neuen Blick auf diese Geschichte und dann bekommt man auch einen neuen Blick auf unser Leben, auf das, was uns da so zugemutet wird. Dann sehen wir nicht nur eine brutale und völlig unmenschliche Forderung Gottes nach einem Menschenopfer in dieser Geschichte, sondern wir sehen einen Abraham, der Gott vertrauen kann. Treue und Vertrauen kommen da zusammen. Treue Gottes, auf das Abraham vertraut, das wird gleichzeitig zu der Treue Abrahams, auf die Gott dann vertrauen kann. Es ist ein Zusammenspiel aus Treue und Vertrauen, die das bewirken, dass das möglich ist, was wir da gelesen haben. Und Treue und Vertrauen ist auch das, was uns hilft in den Herausforderungen, in den Prüfungen unseres Lebens. Wir stehen da drin nicht allein mit unserer Kraft, sondern wir stehen in diesen Prüfungen mit dem Vertrauen auf Gottes Treue. Und das ist das, was unseren Glauben dann rein macht, was unseren Glauben läutert durch diese Prüfungen hindurch, was es wertvoll macht, dass wir auf Gott vertrauen können. Dass er seine Verheißung erfüllt, auch durch Sterben und Auferstehen hindurch. Darüber machen wir uns ja Gedanken in diesen Passionswochen. Das ist das Thema von der Passionszeit. Und deshalb müssen wir uns auch immer wieder das sagen, weil das nicht nur ein Thema ist, an das man sich erinnern kann, sondern auch ein Thema, das wir mitnehmen dürfen aus diesen Passionsgottesdiensten in den Alltag, in unsere Glaubens- und Lebensprüfungen, dass wir unser Vertrauen auf diesen Gott setzen, der seine Verheißung erfüllt. Und vielleicht kommen in der kommenden Woche auf dich auch solche Momente zu, wo es mal herausfordernd wird. Wo was gefordert wird. Vielleicht fragst du dich, wenn du in die Welt schaust, wie kann Gott so viel Geduld haben mit diesem ganzen Grausamen, was da passiert, und vielleicht fordert auch schon die Passionsgeschichte deinen Glauben heraus. Dann entdeck in all dem und vor allem in Jesus am Kreuz die Treue Gottes. Der Gott, der erfüllt, was er verheißen hat. Das kann man darin sehen, im Kreuz. Vielleicht kennst du auch Menschen, deren Glaube ins Schwanken geraten ist, die nicht wissen, ob sie Gott die Treue halten können oder sollen. Dann hilf ihnen, indem du ihnen Worte zusprichst, die von Gottes Beständigkeit und Gnade reden und die ihm die Gewissheit schenken, dass er sich daran halten wird. Das kann in der Situation das Vertrauen stärken. Und wenn Menschen sich empören über das Unrecht in der Welt und fragen, wie Gott denn das alles zulassen kann, vielleicht sogar spekulieren, ob Gott selber unmenschlich ist, wenn er sowas zulässt, dann kannst du dem entgegnen, dass Gott keine Menschenopfer fordert. So wie Kriege das tun oder irgendwelche gesellschaftlichen Ideologien, weil wir in Christus schon den haben, der stellvertretend geopfert worden ist. Deshalb braucht Gott keine Opfer mehr. Sein Wort ist erfüllt worden durch dieses Opferlamm, das am Kreuz gestorben ist. Durch seinen Tod und Auferstehung hindurch hat er uns den Weg in die Ewigkeit aufgemacht. Deshalb wird Gott niemals Opfer fordern dafür. Abraham nimmt also Isaak vom Steinaltar herunter. Und wenn der Hinweg, so wie es uns die Geschichte erzählt, nach Moria schon 3 Tage gedauert hat, dann wird der Rückweg auch 3 Tage gedauert haben. Und da wird bei euch vielleicht auch was klingeln, besonders jetzt in den Passionstagen, wenn wir von 3 Tagen hören. Am 3. Tag nach dem Tod des Opferlamms kommen sie heim. Da ist das Heimkommen möglich. Weil Gott es so verheißen hat und weil Gott treu zu seinem Wort steht, ist auch für uns am 3. Tag, nachdem das Opferlamm gestorben ist, die Heimat geöffnet worden. Darauf dürfen wir vertrauen, in all dem, was von uns gefordert wird und verlangt wird. Welche Prüfungen auch kommen, da wo unsere Treue, unser Vertrauen sich auf Gottes Treue stellt, da wird der Glaube gestärkt und gesichert sein. Amen.